In meiner Sonderpodcast-Folge vom 9. November, die hier immer noch nachgehört werden kann, habe ich euch in die Tagesbar Boulevard Club mitgenommen, meine erste Arbeitsstelle nach meiner Ausbildung. Dieser Schauplatz in Leipzig spielt auch in der heutigen Folge eine Rolle, wenn auch einige Jahre früher. Denn hier war der Umschlagplatz für westdeutsche Messegäste während der Leipziger Messe, die zu DDR-Zeiten zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst stattfand. Auch wir hatten ab Mitte der 80er Jahre zweimal im Jahr Messegäste aus der BRD. Was ich mit ihnen als Kind und Teenager erlebt habe und was das mit dem sogenannten PA-Unterricht zu tun hat, das möchte ich euch in dieser Born in the GDR, meine Geschichte aus einem verschwundenen Land, erzählen. Freue mich über eure Erfahrungen aus dieser Zeit. Ihr findet mich auf Instagram, Facebook oder kommentiert dort, wo ihr den Podcast hört. Ich bin gespannt. Viel Spaß mit der weiteren Extra-Folge. Zweimal im Jahr wird Leipzig international. Im Frühjahr und im Herbst findet die Mustermesse statt und eine Menge Leute aus aller Welt kommen in unsere Stadt, viele aus der Bundesrepublik. Und die müssen irgendwo wohnen. Obwohl seit Ende des 19. Jahrhunderts die Messe hier stattfindet, gibt es nicht genug Hotelzimmer. So mancher Leipziger sieht dies als Chance, extra Geld und am liebsten ein paar D-Mark hinzuzuverdienen. Bereits in den 70er Jahren fährt mein Vater am ersten Messetag zum Hauptbahnhof und spricht dort am Gleis ankommende Reisende an, ob sie ein Zimmer benötigen. So trifft er ein Paar, die in Thüringen einen Kfz-Betrieb haben und Leipziger Messebesucher sind. Sie werden mehrere weitere Male in Folge das Schlafzimmer meiner Eltern mieten. In Leipzig gibt es auch eine Zimmervermittlung für Messegäste, doch oft werden dann nur 15 Mark der DDR für eine Nacht bezahlt. Das ist den ganzen Aufwand nicht wert. Denn diese zwei Messewochen im Jahr öffnet sich in Leipzig ein Tor zur Welt, bietet sich den Leipzigern die Gelegenheit, an ein paar Westmark zu kommen, wenn man gut vernetzt ist. Diese in der DDR einmalige Chance möchte sich niemand entgehen lassen. Wir kommen erst durch Onkel Michael an diese Möglichkeit. Er kennt Hinz und Kunz und seine Tagesbar ist ein Umschlagplatz für westdeutsche Messegäste. Meine Eltern fragen ihn dennoch erst Anfang 1984, nachdem wir in eine etwas modernere Wohnung mit Etagenheizung gezogen sind, ob er uns einen westdeutschen Gast vermitteln kann. Ich bin jetzt 13 Jahre alt. Vorher in unserer Wohnung in der Kalibnerstraße ist es schlicht nicht möglich, Gäste unterzubringen, da wir kein Badezimmer haben und die Toilette eine halbe Treppe tiefer ist. Unsere Badewanne steht in der Küche, so wachse ich die ersten 12 Jahre auf, ich kenne es nicht anders. Das wollten meine Eltern keinem Gast aus der BRD anbieten, beziehungsweise hätten wir bei diesem geringen Standard auch niemand aus dem Westen bekommen. Nun ist es soweit, bei uns wird ein wichtiger Messevertreter aus dem Westen wohnen. Michaels Gäste werden nach Ankunft in Leipzig ganz konspirativ an die Vermieter übergeben. Sie treffen irgendwann in seiner Tagesbar ein, meine Eltern bekommen dann einen Anruf und daraufhin holt mein Vater den Messegast mit dem Auto aus der Tagesbar ab oder dieser kommt mit dem Taxi, wenn es gerade eins gibt. Oft muss man während der Messe mehrere Stunden auf ein Taxi warten, obwohl während der Messe mehr Taxis eingesetzt werden als sonst. Wir erfahren nur den Namen unseres temporären Mitbewohners. Das ist schon alles an Informationen, die wir bekommen. Alles läuft diskret auf Vertrauensbasis und wir vertrauen Onkel Michael. Neugierig zu sein, finden meine Eltern unpassend. Für die 4 oder 5 Nächte räumen sie ihr Schlafzimmer und ziehen in dieser Zeit auf das ausziehbare Sofa im Wohnzimmer. Nach diesen Tagen haben meine Eltern regelmäßig Rückenschmerzen, denn das Ausziehsofa ist alles andere als bequem. Im Vorfeld wird die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und blitzblank geputzt. Der Staat und die Stadt Leipzig machen es genauso. Fassaden an Hauptstraßen, vor allem Richtung Messegelände, werden effektvoll husch-husch überstrichen. Die Straßenreinigung ist an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten zwischen Messe und Innenstadt fleißig. In der Innenstadt gibt es jetzt Waren, die es sonst nie gibt. Es ist Messe, raunen sich die Leute in den Geschäften zu, wenn es plötzlich in der Jugendmode eine DDR-Jeans gibt oder Bananen im Obst- und Gemüseladen. Auch wir lassen uns nicht lumpen. Beim Fleischer, bei dem mein Vater die Fliesen im ganzen Laden und im Schlachtbereich verlegt hat, bestellen wir jetzt besondere Dinge, die bei uns zu Hause sonst nur an Weihnachten oder an anderen Feiertagen auf den Tisch kommen, wie Kochschinken oder geräucherte Schweinelende. Denn auch wenn wir das Privileg haben, jeden Donnerstag nachmittags einen leeren Beutel mit unserem Einkaufswunschzettel beim Fleischer im Hintereingang abgeben zu dürfen und das Bestellte am nächsten Tag von mir nach der Schule abgeholt werden kann, ist es nicht so, dass wir uns jederzeit alles leisten können, was wir bekommen könnten. Samstag gibt es bei uns zu Hause Eintopf oder Nudeln, nur sonntags Braten. Aber jetzt ist Ausnahmezustand. Der Westgast soll schließlich nicht denken, dass es unserer Familie schlecht geht, dass es uns Bürgern in der DDR schlecht geht. Es geht meinen Eltern nicht darum, den Staat zu schützen oder zu stützen. Sie wollen einfach gute Gastgeber sein. Meine Mutter, Moment, es muss ja eigentlich Mutti heißen. Im Osten heißt die Mutter Mutti, warum weiß ich nicht genau, aber Mutti klingt nicht so hart wie Mutter. Meine Mutti nimmt sich in der Messewoche Urlaub, um unseren Gast jeden Morgen ein Frühstück zu zaubern, das man in keinem Interhotel besser bekommen kann. Sicher hat sich kaum ein Gast gefragt, wie wir das alles auf den Tisch bringen können, was es sonst gar nicht in den Läden gibt. Die Messegäste müssen nach ihrem Aufenthalt in Leipzig anschließend zurück in die BRD gefahren sein und dort erzählt haben, dass es uns da drüben an nichts fehlt und die Berichte oder das Hörensagen über die DDR nicht stimmen können. Als abends das Telefon klingelt, sitzen wir schon gespannt auf Abruf im Wohnzimmer. Keiner weiß genau, kommt der Gast am frühen Abend oder erst kurz vor Mitternacht. Zur Sicherheit trinkt mein Vater heute kein Abendbrotbier. Wie immer in meiner Familie ist schon alles vorbereitet. Die Wohnung blitzt, der Kühlschrank ist voll, das Bett frisch bezogen, alles bereitgelegt. Das hat bei uns für einige Hektik in den letzten Tagen gesorgt, denn Unvorhergesehenes gibt es in solchen Situationen bei meinen Eltern nicht. Mein Vater kommt mit unserem ersten Westgast zur Tür herein. Meine Mutter und ich sind gespannt, wer da kommt. Das Erste, was ich von ihm wahrnehme, ist sein Duft. Westdeutsche versprühen einen Geruch, der so ganz anders ist. Vielleicht fällt mir das nur so auf. Vielleicht ist aus Mangel an einer breiten Parfümauswahl hierzulande der individuelle Duft eines jeden Einzelnen im Alltag nicht erkennbar. Nimmt man deshalb das Unbekannte besonders wahr? Unser Westgast riecht stark, aber sehr angenehm nach Parfum oder Aftershave. Ich kann es nicht einordnen, was es genau ist. Ich mag, dass sich in unserer Wohnung dieser Hauch der großen, weiten Welt ausbreitet. Unser Vermieter für die kommende Woche ist nicht sehr groß. Er hat ein freundliches Gesicht und rosige Wangen. Wie viele Westdeutsche in dieser Zeit trägt er eine Goldkette um den Hals. Wir begrüßen ihn. Grüß Gott, sagt er zu uns. Das hatte ich vorher noch nicht gehört. Ich weiß auch gar nicht, was ich erwidern soll, stottere. Ich auch. Was habe ich gesagt? Ich sage lieber erstmal nichts mehr. Er spricht also Dialekt. Meine Eltern und ich müssen uns konzentrieren, um wenigstens die Hälfte zu verstehen. Sie versuchen daher, Hochdeutsch zu sprechen, was ungewollt lustig klingt, wenn es Sachsen mit breitem Dialekt versuchen. Meine Eltern stellen sich mit Handschlag vor. Ich werde als unsere jüngste Tochter, unsere Kleine, vorgestellt. Unser Gast fragt mich nach meinem Namen, das finde ich sehr aufmerksam. Selbst stellt er sich als Alois vor. Hier ist ihr Zimmer, hier liegen ihre Handtücher für sie bereit, bedeutet meine Mutter ihm mit der Hand ins Schlafzimmer und auf das Bett. Und hier gleich gegenüber ist das Bad, fährt sie fort und öffnet dabei die Badtür. Bei uns ist es so, wenn Licht im Bad brennt, ist es besetzt. Da kommt dann keiner rein, erklärt mein Vater. Unser besetzt freies System aufgrund des Butzenglases in den Türen unserer Wohnung. Meine Mutter ergänzt, dass morgens jederzeit Frühstück für ihn bereit sein wird, fragt ihn aber nicht, wann er aufsteht. Die Freiheit will sie dem Gast lassen, wenn er schon privat wohnt. Alois verabschiedet sich in sein Zimmer, er ist müde und will sich zurückziehen. Ich finde das alles sehr aufregend, dass jemand aus dem richtigen Westen bei uns in der Wohnung wohnt. Ich kann deswegen kaum einschlafen. Morgens, als ich zur Schule los muss, schläft unser Gast noch und als ich aus der Schule komme, frage ich meine Mutter, was der Süddeutsche beim Frühstück so erzählt hat. Er hat gar nicht gefrühstückt, nur kurz einen Schluck Kaffee getrunken und ist los, sagt sie ein bisschen enttäuscht, da sie alles vorbereitet hatte. Ich schleiche mich zum Schlafzimmer, mache die Tür einen Spalt breit auf, nur um eine Nase von dem Duft zu erhaschen, der sich hier schon durch seine Anwesenheit breit gemacht hat. Meine Mutter erwischt mich und sagt, dass das Zimmer tabu sei, solange Alois da ist und ich halte mich daran. Unseren westdeutschen Mitbewohner bekommen wir immer nur kurz zu Gesicht, morgens, wenn er aus dem Haus geht und abends, wenn er spät zurückkommt. Die Messeleute gehen direkt nach dem Messeschluss zu Michael in die Bar. Da fühlen sie sich wohl, dort wissen sie, ist das Essen gut, man ist unter sich. Wenn Alois mal bei uns zu Hause ist, halten wir kurz Smalltalk. Dabei verschweigen meine Eltern nichts, äußern sich auch kritisch über Dinge, die im Osten nicht gut laufen, aber jammern oder Mitleid erwecken liegt meinen Eltern absolut fern. Alois erzählt, dass er bei einer Brauerei arbeitet. Sein Bauch passt dazu. Die Tage verfliegen, schon ist Abreisetag. Es ist Wochenende und somit sind wir alle zu Hause. Ich finde es schade, dass nun schon der Abschied bevorsteht, denn Alois scheint Kinder zu mögen. Ich habe noch was für Antje, sagt Alois, bevor er zum letzten Mal Richtung Messegelände fährt. Er zieht aus seiner Hosentasche eine Quarzuhr, wie wir in der DDR eine Uhr mit digitaler Anzeige nennen. Diese Art Uhren hat jetzt jeder im Westen, das habe ich im Westfernsehen gesehen. Hier bei uns haben nur wenige eine solche Uhr, nur Leute mit Westverwandtschaft oder sogenannten Beziehungen. Aber es ist keine gewöhnliche Armbanduhr. Sie ist herzförmig und goldfarben und hängt an einer langen goldenen Halskette. So lange habe ich mir schon heimlich eine Digitaluhr gewünscht, aber es gab einfach keine Möglichkeit für meine Eltern, eine zu besorgen. Und so ein besonderes Modell habe ich noch nie gesehen. Nicht mal meine Klassenkameraden mit den ganz engen Westverwandten haben eine so schöne Uhr. Alois hält sie an der Kette in die Höhe, sie baumelt in der Luft wie ein Pendel und er schaut mich erwartungsvoll an mit seinen verschmitzten Lächeln über seinen rosigen Wangen. Ich bin viel zu schüchtern, um etwas zu sagen, schaue meine Eltern fragend an, ob ich dieses Wahnsinnsgeschenk überhaupt annehmen darf. Sie geben mir ein Zeichen, dass es okay ist und freuen sich für mich. Spontan falle ich Alois um den Hals, bedanke mich bei ihm, so glücklich macht mich sein Geschenk. So eine schöne Uhr soll mir gehören? Ich kann es kaum glauben und freue mich schon jetzt auf Montag mit der Uhr um den Hals in die Schule zu gehen. Auf meinem einfarbig blauen Niki-Pullover kommt sie besonders gut zur Geltung. Meine Mitschüler bewundern die Uhr und ich freue mich, dass ich so ein besonderes Stück besitze. Ich erzähle ihnen auch, dass ich sie von unserem Messegast habe. An der Uhr werde ich leider nur kurze Zeit Freude haben. Seit Beginn des neuen unseres 7. Schuljahres haben wir zusätzlich das neue Fach Produktive Arbeit, genannt PA-Unterricht. Bis 1970 hieß es noch UTP, Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion. Hier sollen wir auf den Vorgeschmack kommen, wie das Arbeitsleben als Erwachsener, als gutes Mitglied des sozialistischen Kollektivs aussehen könnte. Bei mir führt es mit 13 Jahren bereits das erste Mal zum ernsthaften Nachdenken, wie mein Leben auf keinen Fall aussehen darf. Ich merke schon sehr früh, dass ich keine Fabrikarbeiterin werden will. Das liegt schon mal daran, dass ich überhaupt keine Frühaufsteherin bin. Das Werk, in das wir Schüler im Zwei-Wochen-Rhythmus für je 4 Unterrichtsstunden zur Arbeit gehen müssen, liegt mit der Straßenbahn lange 45 Minuten von zu Hause entfernt. Und dort geht es bereits zur 0. Stunde um 6.45 Uhr los. Vor Beginn der Schicht trifft sich unsere Klasse vor dem Werktor. Im Winter frieren wir so manches Mal durch beim Warten, dass uns der Meister abholen kommt und wir aufs Werksgelände dürfen. Keiner in meiner Klasse hat Lust auf PA-Unterricht. Es ist geradezu verhasst, nicht nur wegen der frühen Anfangszeit. So mancher Mitschüler drückt sich mit einer Krankschreibung oder Schwänzen um den Unterricht. Denn in Wahrheit lernen wir hier nicht wirklich etwas. Wir sind hier mit 13 Jahren erstmals billige bzw. sogar kostenlose Arbeitskräfte. In diesem Werk ist alles so alt und schmutzig, man kann nirgendwo hinfassen, ohne Ölflecken davonzutragen. Wir fragen uns alle, was uns das fürs Leben beibringen soll. Denn niemand sieht sich in einer solchen Produktionsfabrik arbeiten, später im richtigen Leben. Wir müssen die hässlichen blauen Latzhosen aus lappigem Jeansstoff anziehen, die unsere Eltern im Berufsbekleidungsladen kaufen mussten. Obenrum dürfen wir unsere eigene Kleidung tragen. In diesen Arbeitsklamotten sehen wir lächerlich aus, so empfinden wir es jedenfalls, da wir ja gerade in das Alter kommen, in dem wir Mode als individuelle Ausdrucksmöglichkeit für uns entdecken. Und da will niemand uniformiert sein. Wir stellen während der produktiven Arbeit Wäschetrockner her, die man an die Wand montieren und wie eine Ziehharmonika ausdehnen kann. Nur habe ich im Laden noch nie so ein Teil gesehen. Der Wäschetrockner kostet 17 Mark im Handel, so steht es auf der Verpackung. Wir könnten sie, da wir es selbst produzieren, günstiger kaufen, aber in meiner Familie hat keiner Bedarf, solch ein Gerät zu benutzen. In einem dunklen Produktionsraum befindet sich die ganze Produktionsstraße, um den kompletten Wäscheständer herzustellen. Ein ganzes Haushaltsgerät herzustellen sollte eine gewisse Befriedigung hervorrufen, tut es aber nicht. Wir sind präpubertär und unsere Gedanken kreisen eher darum, wer eine Zigarette dabei hat, als darum, vorbildliche Arbeiter zu werden. Jeder ist während einer Schicht für einen bestimmten Arbeitsschritt zuständig. Wir finden schnell raus, welche am wenigsten anspruchsvoll sind. Das ist aus unserer Sicht ein guter Arbeitsschritt. Dann gibt es die, bei denen man präzise und ausgeschlafen sein muss. Die gilt es zu vermeiden. Unser aller Favorit ist das Schlauchschneiden, weil das die einzige Tätigkeit ist, bei der man sitzen kann und der Arbeitsablauf so schön stupide ist, dass man fast dabei schlafen kann. Es gibt eine große Rolle mit einem dünnen blauen Schlauch aus PVC, der zugeschnitten werden muss. In einem weiteren Arbeitsschritt wird er auf einen Metallstab aufgezogen, sodass der blanke Metallstab bezogen ist und man darauf dann die Wäsche aufhängen kann. Man sitzt also an einer Werkbank, auf der eine Vorrichtung angebracht ist, an der man den Schlauch von der auf dem Boden liegenden Rolle durch eine Vorrichtung bis zu einer bestimmten Markierung zieht und dort festhält. Das ist die exakte Länge des Schlauches, die später für den Metallstab gebraucht wird. Jetzt muss man nur noch mit dem Fuß auf ein Pedal am Boden treten und der Schlauch wird an der richtigen Stelle abgeschnitten. Als wir dies das erste Mal vom Meister vorgeführt bekommen, kichern wir, weil es so dämlich einfach aussieht. Später sind wir froh, wenn wir für diesen Part eingeteilt werden, da es hier der einfachste Job ist, um die Zeit totzukriegen. Denn wenn man Pech hat, muss man die Ziehharmonika des Wäschetrockners stanzen und das ist ganz schön anspruchsvoll, wenn man wie ich handwerklich nicht besonders begabt ist. Hier müssen alle Nieten und Metallteile in der richtigen Reihenfolge in einer Schablone aufeinandergelegt werden und ganz zum Schluss mit einem Nieteisen mit Präzision zusammengestanzt werden. Dabei passiert es mir öfter, dass ich etwas falsch gelegt habe und schon funktioniert die ganze Ziehharmonika nicht. Das Werkstück wird dadurch unbrauchbar, ist Ausschuss und dafür gibt es dann eine schlechte Schulnote. Nervig ist auch das Gewindeschneiden der Metallstäbe, da es in Handarbeit gemacht werden muss. Das ist kräfteraubend und undankbar, da man nie die Norm schafft. Das gibt dann wiederum auch Abzüge in der Bewertung. Aber am wenigsten mögen wir den Arbeitsschritt, bei dem die Schläuche auf die Metallstäbe gezogen werden. Das müssen mehrere Schüler aus meiner Klasse pro Schicht parallel machen. Die Norm ist hierbei sehr schwer zu schaffen und dadurch handelt man sich auch eine schlechte Note ein. Noch dazu hat man die ganze Zeit ölige Hände, mancher Schlauch passt nicht oder sieht auf dem Stab verzogen aus. Das ist frustrierend und zeitraubend. Stäbe beziehen empfinden wir oft als Strafarbeit. Nach der Schicht, die 4 Schulstunden dauert, ziehen wir uns wieder um. Mein Spind steht offen, er ist aufgebrochen, meine Westuhr von Alois ist weg. Nach den 4 Unterrichtsstunden, die unsere Schicht dauert, ziehen wir uns wieder um. Mein Spind steht offen, er ist aufgebrochen. Meine Westuhr von Alois ist weg. Trotz intensiver Suche bleibt sie verschwunden und taucht nicht wieder auf. Ich bin so traurig, dass ich weinen muss. Niemand kann die Uhr ersetzen, kein DDR-Geld der Welt bringt sie mir wieder zurück. In den nächsten Tagen und Wochen achte ich besonders darauf, ob ich dieses Unikat bei jemandem anderen entdecke, und ich den Dieb überführen kann, aber Fehlanzeige, sie bleibt für immer verschwunden. War es jemand von der Werkbelegschaft oder ein Mitschüler aus meiner Klasse? Ich werde es nie herausfinden. Es gibt noch einen weiteren Messegast, der besonders aufmerksam ist. Meinen Eltern bringt er Rum und Martini mit, Spirituosen, die es bei uns in dieser Qualität nicht gibt. Mir verspricht er schon am Anfang seines Besuchs eine Jeans zu kaufen. Ich kann mich kaum zurückhalten, um ihn nicht bei jedem Aufeinandertreffen zu fragen, wann ist es soweit? Vielleicht vergisst er es, muss ich ihn erinnern. 1985 kommen die ersten Stretch-Jeans, Jeanshosen mit Elastan in die Läden. Im Osten leider nicht. Es gibt 2 Intershops in Leipzig, die auch Klamotten führen. Der kleine in einem Kellergeschäft in der Burgstraße und der im Hotel Astoria. Da das Astoria die größere Auswahl hat, fahren wir am letzten Tag seines Aufenthalts in Leipzig dorthin. Zunächst trinken wir einen Kaffee und unterhalten uns in der Lobby. Ich bin 14 und fühle mich ein wenig deplatziert und beobachtet, da ich hier der einzige Teenager-Gast bin. Ich kann mich nicht entspannen und bin froh, als wir aufbrechen und in den Laden mit den Westwaren gehen. Und unser temporärer Untermieter sagt, ich könne mir einfach eine Jeans aussuchen. Echt, wirklich, egal welche, ich kann es nicht fassen. Ich wähle eine Wrangler Stretch Jeans. Sie sitzt perfekt und diese Enge durch den Stretch-Anteil ist ein neues Tragegefühl, das ich nicht kenne. Die Jeans kostet 80 D-Mark und deshalb frage ich lieber, ob das wirklich in Ordnung ist. Ich kann es kaum fassen, dass ich ein einziges Mal modische Vorreiterin in der Schule sein kann. Es ist die letzte Amtshandlung unseres Übernachtungsgastes. Wir verabschieden uns auf dem Parkplatz vorm Hotel, dann fährt er los Richtung Westen. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Er hat sicher bis heute keine Ahnung, wie glücklich er meine Teenagerseele gemacht hat. Aber anscheinend hat es ihm bei uns während der Messetage gefallen, dass er mir diesen Wunsch erfüllen wollte. Weitere Messegäste empfangen wir nicht, unsere Quelle versiegt. Mein Onkel Michael, unser Messegästedealer, wird verhaftet.